Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück am Stammtisch. Mit mir im RefLab-Aufnahmestudio sind Johanna Di Blasi. Hoi Johanna.
Hallo.
Und der Felix Reich von Reformiert. Hoi Felix.
Hallo.
Ich bin Evelyn vom RefLab. Wir haben, der Felix und ich, uns vorher geeinigt, dass es wieder mal ein Stammtisch auf Stammtischniveau soll werden. Über ein Thema, das er findet, wird viel zu ernst diskutiert. Mal schauen, wie es rauskommt. Die Diskussion hat so angefangen, dass wir uns unterhalten haben über die Schliessung vom Nahost-Institut an der Uni Bern. Richtig heisst das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften. Die Geschichte haben Sie sicher mitbekommen, das war breit in den Medien und damit auch die Forderung nach politisch neutraler Wissenschaft. Es hat da einen Satz in der Medienmitteilung, dass Advocacy und politische Stellungnahmen an der Uni Bern keinen Platz haben und Forschung nach breit abgestützten wissenschaftlichen Kriterien zu erfolgen hat. Über das diskutieren wir heute. Es hat später auch noch Artikel gegeben in den Medien, polemische Artikel gegen Wissenschaft und Kultur im Allgemeinen. Und das alles dreht sich immer ein bisschen um einen Begriff, nämlich Postkolonialismus. Jetzt für Leute, die mit dem Wort noch nicht so viel anfangen können. Johanna, du hast dich mit dem beschäftigt. Es gibt auch Artikel von dir zu dem Thema auf reflab.ch. Kannst du kurz und bündig erklären, was das ist?
Ja, ich versuche es mal. Also postkoloniale Theorie oder postcolonial studies, das ist etwas, das bildet sich seit den 70er Jahren heraus und ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und den Folgen des Kolonialismus. Also zum einen eine Untersuchung der postkolonialen Zeit, also der Zeit, wo die Kolonien offiziell in die Unabhängigkeit entlassen, sagt man manchmal. Das klingt so ein bisschen gönnerhaft, aber wo sie offiziell unabhängig geworden sind. Und die postkoloniale, der Fokus schaut dahin, wie aber doch weiter Machtstrukturen und Abhängigkeiten fortwirken. Das ist dann auch unter dem Begriff Neokolonialismus. Aber diese Studien betrachten auch noch umfassender über die eigentlichen Kolonial- und Postkolonial-Kontexte hinaus, wie Herrschaftsstrukturen einwirken.
Das sind Sachen, die die Forschung auch prägen. Also die herrschaftlichen Strukturen auch auf anderen Ebenen als auf Kolonien, oder?
Genau. Und generell kann man sagen, die Quelle dieser Art von Forschungen ist noch früher, das war in den 50er Jahren in Großbritannien, die Arbeiterbewegung. Und daraus sind die Cultural Studies erwachsen. Das war der Wunsch oder das Bemühen, auch die Kultur der Arbeiter und die Subkulturen sich anzuschauen und die ernst zu nehmen und zu erforschen und auch ein bisschen zu schauen, welches emanzipatorisches Potenzial da drinnen steckt. Und man kann sagen, diese anderen Studien, die also Postcolonial Studies, Queer Studies, Gender Studies, Feminist Studies und so weiter, sind eigentlich alle Abkömmlinge und Erben auch eigentlich dieser Cultural Studies. Und da sind wir bei der Frage um Neutralität. Diese Studien, die blicken auf Gesellschaften, auf Kategorien wie Klasse, Class, Race und Gender. Es ist in gewisser Hinsicht auch eine Hinterfragung offizieller Meinungen. Also es ist eine Differenzierung, es ist eine Diversifizierung, also ein multiperspektivisches Blicken auf Gesellschaft. Ich würde vielleicht dich, Evelyn, fragen, du machst ja aktuell eine Masterarbeit und arbeitest auch mit solchen Theorien, mit sozial- und kulturanthropologischen. Kannst du ein bisschen erklären, was da dein Ansatz ist?
Das ist natürlich auch einfach ein Bereich und eine Methodologie von Wissenschaft. Ich habe in meiner Masterarbeit mit sozialwissenschaftlichen Methoden, mit Grounded Theory gearbeitet. Und die hat sehr schnell gelernt, dass es keine Objektivität gibt. Also ich habe eine Community untersucht und bin selber auch Teil von dieser Community. Und das ist aber, könnte man ja meinen, das ist ein Problem oder in der Forschung, dass wenn man selber Teil von etwas ist, das nachher anzuschauen. Und dann habe ich gelernt, dass in der Sozialforschung Subjektivität und wissenschaftliche Arbeit sich aber nicht ausschliessen. Und darum hat mich der Satz auch triggert, den ich in der Pressemitteilung von der Uni Bern gelesen habe, den ich vorher kurz zusammengefasst habe. Also wo man könnte zugespitzt sagen, erfordert eigentlich Objektivität, weil die gibt es einfach nicht. Johanna, du hast vorher gesagt, es geht um Diversifizierung von der Wissenschaft. Und ich würde sagen, früher ist Wissenschaft einfach von weißen mitteleuropäischen wohlhabenden Männern betrieben worden. Und der Feminismus hat eigentlich nachher mehr Perspektiven reingebracht und zeigt, das ist nicht die einzige Sicht, die man kann haben aufs Leben und auf die Welt. Und jetzt, wenn ich mit solchen Methoden arbeite, dann geht es darum, dass ich mich selber reflektiere und transparent mache, wo komme ich her, wie tut das, dass ich Teil bin von dieser Gruppe, meine Sicht beeinflussen. Und so, wenn ich das reflektiere, die Subjektivität, dann wird es eben auch zu einer Ressource von der Forschung. Oder? Dann muss ich nicht ausblenden, was ich alles schon weiss über eine gewisse Gruppe von Leuten zum Beispiel oder über ein Thema. Muss ich meine eigene Betroffenheit von Sachen nicht ausblenden, sondern kann das nutzen als Wissen, das auch in Forschung einflüsst.
Grounded Theory hast du genannt, Situated Knowledge wäre so ein anderer Begriff. Und das ist genau das daran zu binden zur Frage, wer spricht, aus welcher Position spreche ich. Wie war das bei dir, Felix? Du hast Germanistik studiert. Mit welchen Methoden hast denn du da geschaffen?
Ja, also ich glaube, ich habe eigentlich stärker in der Geschichte, also mein erster Nebenfach war, dort tunk mich das stärker, also immer zu deklarieren, was mache ich jetzt, in welcher Position tue ich Quellenlage anschauen, um was geht es mir. Und ich glaube, also zum auf den Satz zurückkommen, den du zitiert hast, Evelyn, der dich triggert hat, eben die Frage, wie anwaltschaftlich darf Forschung sein. Mich hat der Satz nicht unbedingt triggert, weil ich glaube nicht, dass er meint, dass Forschung muss neutral sein. Das ist sie ja nie. Ich glaube, das würde hoffentlich die Uni Bern nie behaupten. Und das Institut ist ja auch nicht wirklich aufgelöst worden, sondern es wird jetzt einfach neu aufgestellt.
Ja, das ist sehr zugespitzte Lesart.
Genau, nein, das ist schon gut. Ja. Ich glaube, wo es eben schwierig wird, ist dort, wenn quasi aus einer Wissenschaft, und ich tatsächlich finde, die darf auch anwaltschaftlich sein, wenn sie das transparent macht, wenn aus dem nachher ganz schnell politische Forderungen rauskommen und sich in einer Art in einen politischen Diskurs einbringt, den ich nicht okay finde. Und jetzt gerade in Bern ist es ja darum gegangen, um den Nahostkonflikt, wo dann bis hin zum Bejubeln von schrecklichen Terrorangriffen geführt hat. Und offensichtlich in dem Untersuchungsbericht steht, dass da Leute studiert haben und das Gefühl haben, ich kann nicht mehr sagen, was ich denke, oder ich kann nicht mehr einen Forschungsansatz wählen, wo ich jetzt richtig fände, sondern es ist nur noch eine Schule. Und da bin ich so ein bisschen ambivalent. Also einerseits finde ich dann den Aufstrei von gewissen Kreisen, muss ich jetzt behaupten, die sind sich einfach daran gewöhnt, dass man ihnen zulässt. Die sagen dann, das ist wie in einer Cancel-Debatte, oder? Also die behaupten, sie werden gecancelt, sind ja die bis jetzt einfach das Megafon in der Hand haben, oder? Und jetzt gibt es da halt noch andere Megafon, und jetzt lässt man halt, meldet sich andere auch laut zu Wort, fallen einem vielleicht sogar ins Wort, und das haltet man schlecht aus.
Kannst du ein bisschen mehr beispielhaft das noch sagen? Mir ist noch nicht ganz klar, was du genau meinst.
Ja, aber das ist doch, also wenn man jetzt sagt, eben postkoloniale Wissenschaft ist per se unwissenschaftlich, der Kulturbetrieb ist quasi aktivistisch unterwandert. Und früher ist der Hamlet noch Hamlet gsi und inszeniert wurde, dass ich gut schlafen nachher. Und jetzt stehen die eben Aktivisten dort oben und verknüpfen das irgendwie mit Migration und weiss nicht. Denen geht es ja nur noch um Politik, oder? Das ist so eine Haltung, wo ich finde, hey, du musst ja nicht ins Theater. Schau es dir an. Vielleicht gefällt es dir, vielleicht nicht, vielleicht nervst du dich. Früher haben sich andere genervt oder sind eingeschlafen bei der anderen Inszenierung. Also das ist so die Vielstimmigkeit, die ich finde, die ist mega wichtig, und es ist jetzt auch gut, dass sich gewisse Kreise sehr laut zu Wort melden. Zugleich aber jetzt, um nochmal auf das Institut zurückzukommen, ist für mich dann ein Alarmzeichen, wenn in einem Institut, wenn das so ist, und ich muss dem Untersuchungsbericht jetzt das erste Mal einigermaßen glauben, oder dem mal als einigermaßen glaubwürdig wahrnehmen, wenn es so ist, dass ein Institut nur an eine politische Schiene gelten darf, dann ist das natürlich sehr schwierig. Und dann ist tatsächlich nicht mehr für mich nicht mehr wissenschaftlich, weil Wissenschaft hat für mich wirklich mit Diskurs zu tun. Es hat mit, auch mit Debatten zu tun, mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich habe immer im Geschichtsstudium das sehr faszinierend gefunden, dass man ganz unterschiedliche Ansätze kann haben auf den gleichen Gegenstand. Und dass ja, mir gewisse Zugänge wirklich die Augen aufgemacht haben, eben auch auf Herrschaftsstrukturen und so. Also ich habe mal ein Seminar geschrieben über das Federrecht, also die Fäden unter den Fürsten. Und die Theorie, dass eigentlich die Fäden hat es gebraucht, um die Herrschaftsstrukturen zu behalten, dass die Bauern immer ein bisschen bedroht gewesen sind und Angst gehabt haben und quasi freiwillig oder einigermaßen freiwillig unter das Joch von so einem Fürst gewesen sind. Und wenn es zu wenig Angriff gehabt, dann wäre das Schutzbedürfnis gesunken. Und so Sachen können einem die Augen auftun, aber das ist ein Ansatz. Und das heisst nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist, sondern die Wahrheit ist für mich etwas, das man aus verschiedenen Seiten beleuchten muss. Und jede Lichtkegel blendet etwas aus. Aber das heisst ja nicht, dass er falsch ist.
Ja, das kann ich total unterschreiben. Du hast, glaube ich, neutral gesagt. Wissenschaft muss neutral sein, verschiedene Perspektiven.
Alle möglichen neutral habe ich nicht gesagt. Sie können nie neutral sein, habe ich gesagt.
Ausgewogen, vielstimmig.
Ausgewogen, vielstimmig. Das ist etwas anderes als neutral.
Vielleicht können wir uns einigen, unabhängig. Unabhängig,
genau.
Da sollen nicht irgendwelche Geldgeber inhaltlich reinreden dürfen. Wo ich noch einmal ein bisschen hängen geblieben bin, Felix, du hast da von gewissen Kreisen jetzt gesprochen. Es ist im Wesentlichen eine große Schweizer Tageszeitung, die einzige, die auch außerhalb der Schweiz vielfach gelesen wird. Und hier ist es so, dass man lesen konnte, da gibt es diese, du hast schon Evelyn gesagt, Unterwanderung und so. Es hieß explizit nicht nur zur Universität, sondern die Kulturszene sei von dem gleichen Geist, postkolonialen Geist, sozusagen unterwandert und vom Judenhass auch verseucht. Und jetzt würde ich sagen, wir haben schon gesagt, wir sind auch in unserer wissenschaftlichen Arbeit haben wir selber auch mit solchen Methoden gearbeitet. Dann ist die Frage, wer spricht da? Würde ich euch fragen, wenn ich sowas lese in einer großen, einflussreichen Schweizer Tageszeitung. Wer spricht da?
Die ist ja auch nicht neutral, notabene. Also die Medien sind ja auch nicht objektiv. Also man könnte ja den Vorwurf, oder das wird ja auch diskutiert, welches Medium kommt so, aus welcher politischen Richtung und so weiter. Ich finde es fast ein bisschen absurd, dass dann von dort die Forderung nach Objektivität und Neutralität kommt und von Cancel Culture geredet wird, nicht?
Also es geht ja um die NZZ, so viel Product Placement können wir glaube machen. Sonst ist so ein, ich bin immer noch Abonnent seit 243 Jahren. und ja, so gewisse Sachen hört man nicht auf. Ich meine, die NZZ suggeriert ja nicht, dass sie neutral ist. Also das muss man ihr ja lassen. Also ich meine, die NZZ hat schon immer quasi Anstellungsbedingung, dass man eine bürgerliche Gesinnung hat. Also das ist,
es ist
jetzt einfach die Frage. Das hat sich nicht. Also man kann darüber streiten, ob die NZZ noch genug liberal ist, im ursprünglich liberalen Sinn, aber da wären wir jetzt in einer anderen Diskussion.
Ich glaube, das kann
aber
man
dass
ganz
sie
klar,
Position, Felix, dass sie eine Position vertritt und aus einer Position heraus schreibt, das finde ich übrigens jetzt als NZZ-Abonnent völlig okay. Das finde ich sogar viel transparenter als bei anderen Zeitungen, wo ich nicht so weiss, hey, wo steht ihr eigentlich? Und das finde ich eigentlich okay. Und manchmal, ich lese im Fall gern manchmal die unsäglichen Kommentare, wo ich denke, wie kannst du auch, aber wenn die Argumentation gut nachvollziehbar ist, finde ich das auch inspirierend. Wenn es nicht kippt in eine völlig ideologische, menschenverachtende Richtung, also eben auch dort, finde ich, hat es Ausreißer gegeben, vor allem bei gewissen Gastschreibern. Ich meine,
dort
ist ein Jenseits.
Nur, ich glaube, die Positionierung politisch ist nicht so so schwer zu umreißen. Also diese Zeitung, und so kann man sich ja positionieren, ist wirtschaftsliberal,
ja,
ist
ja
und legitim. Kulturkonservativ.
Ja,
ist doch und sie mit ihren Online-Ausgaben, da wächst sie sehr, auch im Ausland, im deutschen Ausland. Und da wächst sie bei den Bürgerlichen und bis hin zur AfD.
Ja, ja. Und jetzt muss ich mir sie abstellen wegen dem.
Das wird ja in solchen Kommentaren, muss man nochmal dazu sagen, innerhalb von Zeitungen sind Kommentare natürlich die Meinungsartikel. Das ist nochmal die Meinung dann des Kommentators. Und da war zu lesen in solchen Meinungsbeiträgen, das haben wir ja schon gesagt, dass praktisch wie postkoloniale Theorie, Queer Theory und so weiter, dass das etwas ist, was wir auf den Unis nicht brauchen, dass wir im Kulturbetrieb nicht brauchen. Und in den Leserbriefen wird das dann nochmal ein bisschen dasselbe nochmal mit einer noch direkteren Sprache gesagt, weg mit dem Dreck.
Ja, also ich teile die Meinung nicht. Wenn sie im Kommentar deklariert ist, finde ich es aber auch okay, wenn man die Meinung vertritt. Ich kann ja auch irgendwie sagen, die und die Wissenschaftsdisziplin will ich nicht mehr. Das kann ich noch lang schreiben, wegen dem passiert es nicht. Also ich finde pointierte Kommentare, wo transparent argumentieren, selbst wenn es nicht meine Meinung sind. Eben, zum Teil ist es gern, zum Teil rege ich mich nur auf. Aber das ist ja okay. Ich würde tatsächlich sagen, du hast gefragt, wer schreibt da? Ich habe schon das Gefühl, da schreibt jemand, der beleidigt ist, dass ihm das Megafon weggenommen wird. Also das spüre ich schon. Und das finde ich so ein bisschen wehleidig und Wehleidigkeit finde ich für die Debatte immer ein bisschen schwierig.
Das finde ich genau auch spannend, woher das die Forderung dann kommt nach Neutralität. Und ich löse mich jetzt wirklich bewusst auch von dieser Uni-Bern-Geschichte, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist gut untersucht worden. Das ist, also, denke ich jetzt mal, sondern ganz allgemein, wenn so Forderung kommt nach Ausgewogenheit, gegen Cancel Culture und so weiter, woher das kommt und wer da redet, das sind wirklich... Das kommt dann für mich meistens aus einer konservativen Ecke. Also ich befinde mich auch online in so Diskussionen im christlichen Social-Media-Kontext zum Beispiel, wo gefordert wird danach, dass Glaube politisch neutral ist und Kirche politisch neutral soll sein. Aber spannenderweise geht es dann immer um Fragen zum Beispiel von Klimagerechtigkeit oder von Antirassismus und so. Und sobald die gleichen Leute können nachher sehr vehement politische Positionen vertreten, wie zum Beispiel die Forderung nach einem Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen oder solche Geschichten, das finde ich schon auch interessant. Und gecancelt wird ja niemand. Also es ist ja meistens im Gegenteil so, dass Leute, die für jetzt eher rechtskonservative Anliegen Stimmung machen und sagen, sie werden gecancelt, Comedians zum Beispiel, ja im Gegenteil sehr breite Bühne überkommen erst durch das.
Ja, das ist klar. Es kann nichts Besseres passieren, als irgendeiner Uni ausgeladen zu werden. Dann kann man den gleichen Vortrag nachher 200 Mal irgendwo anders halten und dann irgendwie in einer Zeitung abdrucken. Das ist schon klar. Und Neutralität gibt es in dem Sinn ja auch nicht, wenn ich sage, Kirche darf nicht über Klimaneutralität reden oder darf keine Fastenkampagne machen, wo um den Klimawandel geht, ist das ja auch eine politische Aussage. Also das,
was, wenn du sagst,
Kinder, also wenn ich das fordere, also ja, wenn ich fordere, genau. Sie dürfen das nicht, ist das auch eine politische Aussage. Und das Glauben soll neutral sein. Also, es gibt ja nichts Parteisches und Anwaltschaftliches als Glauben wahrscheinlich.
Ich glaube, es sind einfach sehr viele Leute in dem Mindset immer noch, dass es Objektivität und Neutralität gibt. Also, wo du vorher gesagt hast, du hast Geschichte studiert, ist mir eins in Also Geschichte ist ja, die ganzen Quellen, die man hat, die sind ja alle gefärbt von dem Kontext, wo sie entstanden sind, von der Partei, die sie geschrieben hat. Also Partei, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Krieg, Siegerpartei, Verliererpartei, es gibt ja auch den Ausspruch, Geschichte ist immer Geschichte von der Sieger. Das kann man auch diskutieren, ob das so ist. Aber ich glaube, immer noch sehr viele Leute meinen, Wissenschaft ist neutral, Religion hat politisch neutral zu sein, Kultur hat politisch neutral zu sein. Das erstaunt mich immer wieder, dass man das so meinen kann und auch die eigene Positionalität so fest ausblenden kann und meinen, die eigene Brille ist irgendwie nicht gefärbt.
Du hast das Stichwort Klima auch genannt und da kommen wir auch in diesen Bereich der Glaubhaftigkeit von Wissenschaft. Wie sehr wird Wissenschaft geglaubt? Und wenn man das Klimathema anschaut, da haben wir ja erlebt, Stichwort postfaktisch, ein extremes Anzweifeln von wissenschaftlichen Ergebnissen. Da hat man dann gesagt, durchaus auch von konservativen und wirtschaftsliberalen Kreisen, hat man gesagt, da spielen ja so Sachen hinein, die Wissenschaftler wollen ihre eigenen Institute erhalten und erzählen uns das, als wäre es schlimmer, als es tatsächlich ist. Also es wurde wie runtergespielt und die wissenschaftlichen Fakten wurden angezweifelt. Und da ist was Interessantes passiert, weil diese Forschungsrichtungen, die wir zuvor genannt haben, vor allem der Sozialkonstruktivismus, hat ja eigentlich das zeigen wollen, dass selbst naturwissenschaftliche Forschung diese Fakten bis zu einem gewissen Maß auch konstruiert sind. Da spielen auch Zufälle hinein, da spielen Geldgeber hinein, dass sie die eine Forschungsrichtung fördern, die andere nicht. Und dann sind aber diese Argumentationen in der postfaktischen Zeit genommen worden oder dieser Argumentationsansatz, um die Wissenschaft insgesamt zu unterhöhlen und die Glaubwürdigkeit da, wo es einem nicht passt, zu schwächen. Also eigentlich ein Ansatz, der die Wissenschaft noch exakter machen wollte, noch deutlicher zeigen wollte, was sind Fakten, wie entstehen Fakten, ist sozusagen das Schwert dann gegen die Wissenschaft selber gerichtet worden. Und ja, und da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel Exxon, dieser große Erdölkonzern, der weiß seit den späten 90er Jahren, wie die Umweltsituation ist und hat damals nochmal massiv in Erdölförderung investiert und gleichzeitig eine Riesenkampagne mit ganz viel Geld gemacht, wo sie nachweisen wollen, dass diese wollten und das versuchten, dass die wissenschaftlichen Warnungen, dass diese Stimmen nicht gerechtfertigt sind.
Ich glaube, am Schluss geht es doch um den Begriff von der Transparenz. Also ganz negieren, dass jede Forschung nicht absolut objektiv sein. Und was du sagst, ich meine, dass es auch von Geldgebern und zu tun hat, auch mit rein Ressourcenverteilung, das ist ja auch klar, das ist gar nichts Böses. Also auch die finanziellen Ressourcen sind nicht unerschöpflich, also konzentriert man sich auf etwas. Also das sieht man ja in der Medizin, was erforscht wird und dass dort zum Beispiel Frauen viele schwache Rolle spielen in der medizinischen Forschung. Das hat auch seinen Grund. Also Naturwissenschaften sind überhaupt nicht frei von so Sachen, wenn wir jetzt diskutiert haben. Das stimmt, ja. Aber problematisch wird es eben dort, wo man dann das selektiv anwendet, oder? Also wenn man...
Wie meinst du das?
Also eben, was Johanna jetzt gesagt hat, mir passt eine Erkenntnis nicht, also diskreditiere ich das mit dem Mittel von eben die Klimaforscher, die müssen sich ja quasi selber erhalten, also ist das alles verkehrt. Aber grundsätzlich der Wunsch, dass es transparent ist und dass ich weiss, woher kommt das Geld, und das finde ich legitim. Ich glaube, Neutralität ist, also das kann ja niemand fordern, aber Transparenz und Reflexion, also das finde ich etwas, was in der Wissenschaft wirklich was einfach braucht. Also
und das, würde ich genau sagen, das ist macht, machen diese Ansätze, Sozialkonstruktivismus, genau. Und auch dieses zu schauen, Klasse, Race, Gender, genau das sind die Ansätze dafür.
Aber umso absurder ist es doch, wenn das offensichtlich, wenn in Bern dann kippt, in so eine, dem muss ich jetzt nur glauben, kippt in so ein Ausschlussverfahren von anderen Stimmen, von so einer völlige unreflektierte Politisierung und zu einer Parteinahme von einer Seite und quasi sagen, ja, das ist der böse kolonialistische Staat und da ist der gute Befreiungskampf, selbst wenn er terroristische Methoden anwendet. Das macht es doch umso absurder, dass gerade ein Institut, das sich dieser Schule verpflichtet wird, dann auf diese Seite kippt.
Ich spüre aus der Diskussion heraus auch etwas, wo man, glaube, breiter gesellschaftlich wahrnehmen kann, nämlich so eine Vertrauenskrise oder so eine Misstrauensstimmung. Also das ist ja, darüber wird ja auch geschrieben, dass man gar, also das, und das, die Entwicklung ist mit den sozialen Medien, mit wie hat es Cambridge Analytica geheißen, wo rausgekommen ist, wie Russland über Facebook-Werbung die US-Wahlen beeinflusst hat, dass der Trump gewählt worden ist und so Sachen, dass man, dass wie einem auch bewusst ist, es kann alles irgendwie manipuliert sein und dass das dann eben auch auf das Unbehagen oder das Misstrauen dann auch auf die Wissenschaft zurückgeworfen wird, auch dort, wo es gar nicht berechtigt ist.
Ja, es ist, eins ist sicher so eine Misstrauenskultur, wo man mit Dialog immer schadet. Also wenn ich dir unterstelle, dass du irgendwie manipulierst oder manipuliert bist, dann ist das keine gute Grundlage vom Gespräch. Und dann merke ich schon, es ist ein Aushalten davon, dass mein Gegenüber eine andere Weltsicht hat und die sogar kann begründen und sogar vielleicht biografisch kann begründen und ja, vielleicht sogar tatsächlich zwei konträre Sichten gibt, die in sich durchaus ihre Berechtigung haben, durch Erfahrung von Leid, durch Angst, also jetzt im Nahostkonflikt, durch Erfahrung von Leid, durch Bedrohtsein, wo ja, das auszuhalten, die beiden Seiten und dem zuzuhören, ohne schon zu sagen, oh, das darfst du aber nicht sagen, diese Bereitschaft scheint mir schon an einem kleinen Ort. Und ja, das ist ja auch eben in dieser Wissenschaftsdebatte, wenn man es nicht aushaltet, diese postkolonialen Studien zumindest mal zuzuhören und zuerst einmal versuchen, man kann ja dann vielleicht schon in einem zweiten Schritt, wenn man das gut kann begründen kann, unterstellen, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich genug gut argumentiert, das ist sprunghaft, es gibt Kriterien, wo es geht von der Seminararbeit bis zu Habil, es gibt Kriterien, die einfach nicht gehen, oder? Also wo es einfach schlecht gemacht ist, das gibt es. Aber bevor man das nur schon vermutet, sondern einfach sagt, wenn es aus dieser Ecke kommt, kann es gar nicht wissenschaftlich sein, ich meine, das ist einfach, ja, das ist keine Gesprächsgrundlage. Und ich finde, das ist schon etwas, was ich stärker beobachte als auch schon, dass einfach so das Vorschnelle sagen, dir höre ich gar nicht zu, weil du bist eh aus dieser Ecke fertig. Oder du darfst das gar nicht sagen. Und das finde ich schwierig.
Ja, ich kann das auch gut nachfühlen. Ich finde den Punkt ganz wichtig, dass du sagst, dieses Zuhören. Ich selber habe mir zuerst mit diesen Theorien sehr, sehr schwer getan. Also das werdet ihr euch gar nicht vorstellen können. Ich habe in den 90er Jahren in Wien Philologie, Germanistik studiert und auch Theologie. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Cultural Studies, obwohl es das seit den 50er Jahren gibt. Ich habe Postkolonialismus und solchen Richtungen nichts gehört, einfach nichts. Das heißt, ich hatte, für mich war es damals die Documenta des ersten afrikanischen Documenta-Leiters 2002, kurz nach 9/11. Das war für mich, wo ich das kennenlernte, eine steile Lernkurve. Und das war zunächst total befremdlich für mich, diese doch auch massive Kritik am Westen. Was soll denn schlecht sein am Westen? Wir haben es doch gut im Westen. Wie im Westen, so auch auf Erden. Das ist doch das Modell für die ganze Welt. Und für mich ist das eine steile Lernkurve gewesen. Und das hat aber mein Denken sehr bereichert. Das hat sicher mein Weltbild vergrößert. Und das ist nicht ohne Schmerzen. Das ist nicht ohne narzisstische Kränkung. Zu bewältigen, auch einzusehen, dass was da der Westen sozusagen in Kolonialpolitik, imperialistischer Politik, neokolonialer Politik gemacht hat, dass das in anderen Weltverteilen anders gesehen wird als bei uns. Und da hat sich ja jetzt auch sehr viel inzwischen verschoben. Also die 7 wirtschaftsstärksten Schwellenländer sind inzwischen stärker als die G7. Also da verschiebt sich gerade ganz viel. Und ich glaube, wir tun gut daran, da zuzuhören. dazu zu hören und da uns weiterzubilden. Aber wir müssen auch nicht zu sehr erschrecken, wenn das zunächst mal auch einem kontraintuitiv erscheint.
Das finde ich ganz spannender Punkt. Also einerseits kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil es tatsächlich auch so die jetzt sind wir wieder allem schuld, oder? Also obwohl ich, also das ist und das ist wirklich so ein Reflex, den ich finde, muss man aushalten und trotzdem zuhören. Zugleich ist dann die Frage, können wir nicht auch trotzdem, wenn wir zuhören, auch ins Gespräch einsteigen? Weil da merke ich schon, ich finde auch nicht, dass im Westen alles viel besser ist. Und zugleich würde ich sagen, mir macht es, wenn du jetzt sagst, welche Wirtschaftskraft wachst und welche Staaten kommen mehr Einfluss über. Und wenn ich dann dort schaue, wie dort gewisse demokratische Prinzipien gelebt werden, wie dort die Menschenrechtslage ist, finde ich es nicht nur cool. Also ich finde es nicht nur cool, dass China mehr Einfluss hat, weil ich finde China ein Unrechtsstaat und ich würde sagen, das ist vielleicht mega westlich arrogant, aber ich würde sagen, das Menschenrecht, man kann nicht das Menschenrecht relativieren, indem dass zum Beispiel China sagt, ja, es gibt auch ein Menschenrecht auf Nahrung und das Menschenrecht auf Nahrung setzen wir in der Hitparade zuoberst. Und da muss man sich nicht so Gedanken machen um die paar Dissidenten, die uns da nicht stören.
Aber können wir nicht gerade noch mal einen Schritt zurückgehen? Jetzt bist du gerade schon wieder bei Argument und Inhalt. Und wenn ich rausgehört habe, Johanna, aus dir, das, was du auch narzisstische Kränkung gesagt hast, dass man sich so fühlt, wenn andere Positionen einem irgendwie stören und Unbehagen auslösen, zeigt ja einfach auch, wie privilegiert, dass man aus was für einer privilegierten Position heraus, dass man bis jetzt gelebt hat. Also, dass wenn mich stört, wenn feministische Anliegen kommen oder eben postkoloniale Positionen oder auch Leute mit körperlicher Beeinträchtigung sagen, was alles falsch läuft bei uns im Alltag, in der Gesellschaft, dann und ich das unbequem finde und mich eigentlich nicht mit dem befassen, zeigt das ja nur, wie gefärbt, dass es meine eigene Brille auch ist, weil mich das eben bis jetzt gar nicht so betroffen hat.
Das finde ich auch. Und das wird auch deutlich in dem, was Felix gesagt hat. Du hast genannt Demokratie und Menschenrechte. Das ist das, was man interessanterweise westliche Werte nennt. Ja, das sollten eigentlich Weltwerte sein. Mhm. Und häufig aber wird das auf die Fahne geschrieben, aber dann und auch genannt bei Außen. Politischen Besuchen, aber dann geht es doch stark um wirtschaftliche Interessen, die da, und zwar westliche Interessen in dem Fall, die da verhandelt werden. Und da würde ich sagen, ja, solche Werte sollen Menschenwerte sein und es sollen wirkliche Werte sein und nicht so verkleidete Interessen.
Ja, aber jetzt finde ich es ganz einen spannenden Punkt, oder? Kippen wir nicht in eine ungute Richtung, wenn man quasi jetzt, sagen wir, im Westen immer generell das Böse unterstellt. Also immer sagt, er redet zwar von Demokratie und Menschenrecht, aber es geht um etwas ganz anderes. Und wenn man das generell...
Nein,
ja, logisch, aber wenn ich jetzt... Also ich kann ja... also eben darum, ich finde das Beispiel mit China nicht so schlecht. Weil einerseits ist es sicher so, dass es... ja, narzisstische Kränkung ist jetzt falsch, aber dass es eine Position ist, wo wir uns nicht gewöhnt sind, dass es Gegenüber da ist, wo gross, mächtig, wirtschaftsmächtig ist, wo kann auch Wirtschaftsaußenpolitik machen. Also interessensgesteuerte Wirtschaftspolitik im Ausland, das ist keine Erfindung vom Westen. Ich meine, das macht China schon sehr lange. Mhm. Das ist, macht auch Abhängigkeiten mit gewissen Staaten und so. Das ist ja nichts exklusiv Westliches. Also ich glaube, dort einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, das machen alle, das muss es auch. Also ich finde, Selbstkritik in Ehre, wirklich, das ist wichtig, aber es darf nicht kippen, zum sagen, ich darf dann die anderen nicht kritisieren, weil ich jetzt immer so privilegiert gewesen bin.
Aber und ich glaube, das ist der Punkt. Lang nicht, oder? Also in all diesen Debatten, dann sind ja, also wir wieder beim Ruf Cancel Culture. Mm-mm. Man darf es ja nicht mehr sagen.
Nein, man darf alles sagen. Ich habe doch mit keinem Wort gesagt, man darf irgendetwas nicht sagen. Sondern ich sage nur, wenn ich sage, Demokratie und, also, oder Menschenrechte sind mir etwas Universelles. Gibt es Schulen, die sagen, ja, das ist meine westliche Arroganz. Weil Konfuzius und weiss nicht wer und China, das ist einfach anders. Oder? Dann sind wir in dem Relativismus rein. Und da, ja, vielleicht bin ich ein alter, arroganter Europäer, wo findet, das ist universell. Dabei ist es gar nicht. Es kann schon sein. Das mag sein. Ich finde es trotzdem. Ich finde nicht, dass es okay ist, jemanden wegen seiner anderen Meinung zu foltern und einzuschreiben.
Jetzt sind wir uns ja jetzt in diesem Kreis eh alle einig.
Ja, aber warum ist denn, aber dann ist ja vielleicht geht es den Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitikern tatsächlich auch noch um wirtschaftliche Interessen, aber ganz offensichtlich geht es ihnen auch um Demokratie. Und das ist doch super.
Voll.
Also ich kann ja selbst, wenn ich sogar sage, hey, Demokratie ist sogar die politische Form, wo die Wirtschaft am meisten boomt. Super. Ist doch gut, das ist ja gar nicht schlimm.
Natürlich, und in einer wirklichen Demokratie ist die Wissenschaft frei.
Genau.
Und wir sind ja gestartet bei Postkolonialismus, Queer Theory, Feminist Theory. Mich würde noch interessieren, wie ihr das einschätzt, bezogen jetzt auf Theologie. Weil es gibt ja auch Queer Theology, Feminist Theology und so weiter.
Ich glaube, auch dort wird ich finde die Richtige mega spannend. Und ich muss leider sagen, dass wir im Theologiestudium an der Uni Zürich ganz selten so neue theologische, oder neue, sie sind ja nicht einmal mehr so neu, aber feministische Theologie ist im Studium nicht vorgekommen.
Anders als in Bern, oder?
Anders als in Bern, genau. Mhm. Genauso wie Queer Theology, Postkolonial, es gibt ganz, ganz vereinzelte Dozierende, die das einbringen. Und es gibt auch Untersuchungen, übrigens habe ich gerade so eine Tabelle gesehen, vom Lehrplan, wie viele Artikel werden gelesen, wie viele sind von Frauen geschrieben, wie viele sind von People of Color geschrieben. Und das sind verschwindend kleine Prozentanzahlen und meistens sogar 0%. Ich würde behaupten, auch da wieder, man merkt nicht, wie man Objektivität und vielleicht auch objektive Theologie propagiert und sehr fest gefärbt ist. Umgekehrt ist das auch eine Diskussion, die in der Theologie ja auch stattfindet. Also man kann ja Theologie vom 20. Jahrhundert nicht verstehen, wenn man nicht sich überlegt, woher kommen die Personen, die das geschrieben haben. Also was der Karl Barth geschrieben hat, ist ja sehr stark von seiner eigenen Position auch politisch gefärbt gewesen. Umgekehrt haben liberale Theologen auch ihre eigene Brille reingebracht in das, wie sie Bibel angeschaut haben, und das ist etwas, wo glaub, Theologie sehr fest reflektiert. Wo komme ich her, wie schaue ich Brille an, wie schaue ich Bibel an, aus welcher Brille? Ja, also ja, so. Das scheint mir grundsätzlich eigentlich die Offenheit vorhanden zu sein. Sie hat einfach immer noch sehr enge Grenzen.
Ja, also ich meine, das würde ich sozusagen sagen, ist Bedingung zum wissenschaftlich sein. Frage, aus welcher Richtung wird meine Quelle geschrieben.
Absolut.
Also das ist ja auch mit dem Umgang mit biblischen Texten, muss ich wissen, aus welcher Richtung sind die geschrieben, in welcher Zeit, unter welchen Bedingungen.
Genau,
also,
das macht die historische Kritik, ja.
Genau, und das würde ich, egal ob das jetzt Literaturwissenschaften, Geschichte oder Theologie ist, das ist für mich Wissenschaftlichkeit. Sagen, wo stehe ich und versuchen, darzulegen, in welchen Bedingungen ist meine Quelle entstanden und dann deklarieren, was ich jetzt will. Also einfach eben Transparenz. Das ist wirklich das Entscheidende. Und im Ganzen dann die Vielstimmigkeit, dass ich mich als eine Stimme im Chor verstehe und nicht das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der vom Podium oben runter reden darf.
Und Theologie gibt es gar nicht ohne Engagement, ohne Parteinahme auch für, ja, laut Lukas, er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Mhm. Also ohne soziale Sensibilität. Und wenn wir uns erinnern, was ist im Kern der Europäischen Universität? Das ist die Theologie, das ist die Wurzelwissenschaft und sehr viele andere Disziplinen sind daraus entsprungen.
Amen.
Ich nehme dein Amen gerade als Schlusswort, Felix. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiter diskutieren hier im Stammtisch. Schön, dass ihr uns bis dahin zugelassen habt. Uns nimmt auch Wunder, was ihr denkt beim Zuhören. Schreibt uns sehr gerne einen Kommentar auf reflab.ch oder per Mail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao.